Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Serienquartetts. Wir haben in den letzten Wochen viele, viele Stunden auf dem Sofa zugebracht und uns durch 4 neue Serien geguckt. Darunter das neue Werk von Michael Winterbottom über den ehemaligen britischen Premierminister Boris Johnson und die mehrfach preisgekrönte Comedy-Serie Hacks, die nun endlich auch in Deutschland zu sehen ist. Gleich geht's ab in die Arena und wir diskutieren über die Serien und mit dabei sind wie gewohnt Anna Wollner, Hendrik Evert und Patrick Wilinski. Hallo ihr drei.
Hallo.
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 Es geht los mit der ersten Serie und die bewegt sich in der realen Welt der britischen Politik, leitet aber ein mit der Ankündigung Fiktion, die auf realen Ereignissen basiert. This England heißt die neue Serie von Michael Winterbottom und Hendrik stellt sie vor.
Ja, Boris Johnson ist zurück, zwar nicht in der Realität, noch nicht, aber auf dem Bildschirm. Sky hat ihm eine 6-teilige Miniserie gegönnt und Wallander-Darsteller Kenneth Branagh darf ihn spielen. Und das macht er auch mit viel Kleister im Gesicht und größter Hingabe. Die Serie beginnt 2019 am Abend des Einzugs der neuen Regierung in Downing Street No. 10 und alle sind völlig aus dem Häuschen.
Tonight, Boris Johnson got a hero's welcome at Conservative Party headquarters after his landslide victory.
Prime Minister for the next 5 years, Boris Johnson!
We did it.
We did it.
We pulled it off, didn't we? We pulled it off. We broke the deadlock. Yeah. We ended the gridlock. We smashed the roadblock!
We are losing this mandate and this majority.
We are at last able to do what?
Get Brexit done!
You have been paying attention. Yes. Thank you.
Get Brexit done. Die Parole, unter der Johnson damals die Wahl gewonnen hat, doch schon kurze Zeit später geht es um etwas ganz anderes, etwas ganz Unerwartetes. Die Corona-Pandemie bricht über die Welt hinein und Boris Johnson und seine Regierung eiern durch eine Zeit großer Ungewissheit. Es geht um Lockdowns, unterbesetztes und überarbeitetes Pflegepersonal und das Gesundheitssystem NHS im Allgemeinen. Und genau darin verliert sich diese groß angekündigte Serie des Großmeisters Michael Winterbottom heillos. Es werden uns ellenlange hyperrealistische Szenen Corona-kranker, leidender Menschen gezeigt. Es wird das Leid der Angehörigen gezeigt, die sich von ihren sterbenden Angehörigen via FaceTime verabschieden müssen. Und dazwischen immer ein hampelnder, ständig händeschüttelnder Johnson, der um keinen Spruch verlegen ist, ständig Analogien zu griechischen und römischen Antike zitiert. Das Problem ist, all dies wussten wir als Zuschauer bereits vorher. Wir waren nämlich dabei in dieser Pandemie, die, nebenbei bemerkt, immer noch anhält. Und wir wissen um die Schicksale, um das Leid und wie schlimm Johnson in all dem gehandelt und beziehungsweise nicht gehandelt hat. Warum sollte ich mir das jetzt schon fiktionalisiert in dieser Dramatik ansehen? Soll mich das wachrütteln? Soll mich das mit irgendetwas konfrontieren? Nein, das braucht es in diesem Fall nicht. Die Serie ist 20 Jahre zu früh produziert worden. Man konnte es wohl einfach nicht abwarten. Ich finde das nicht nur einfach schlecht, sondern ich finde es schon fast schäbig. Und ihr so?
Also ist die Frage, ist es einfach zu früh oder ist auch die Form nicht die richtige?
Beides.
Also dieses weder Dokumentation noch Fiktion, aber will irgendwie Dokumentation sein?
Also zu geht früh würde ich auf jeden Fall sagen, glaube ich, weil wir sitzen ja hier zusammen und die Wahrscheinlichkeit, dass er wieder in Downing Street 10 eingezogen wäre, war ja um ein Haar da. In irgendeiner Form ist diese politische Krise, um die es in dieser Serie geht, noch nicht aufgearbeitet. Und man muss ja sagen, dass Boris Johnson hier als so ein bisschen erdrückt ist, als eigentlicher Regierungschef. Und eigentlich ist ja Dominic Cummings, seine rechte Hand, die Hauptfigur. Und sein sich nicht halten an die Lockdown-Regeln ist, sagen wir mal so, dieser eigentliche Skandal, der dann im Finale mündet. Und ich finde, verglichen mit diesen Corona-Partys, die Boris Johnson wirklich gefeiert hat, ist dieser Skandal von Mr. Cummings nicht so die dramaturgische Keule, als dass sie mich an diese Serie so heften würde.
Aber da ist das Problem, dass sie, glaube ich, einfach zu früh angefangen haben zu produzieren. Die haben nämlich schon, glaube ich, im Juni 20 angefangen. Und die haben diesen ganzen Partyskandal etc. überhaupt nicht mit drin, weil er noch nicht stattgefunden hat. Also er war seiner Zeit ein Stück weit voraus, Winterbottom. Und ich hatte eher so ein bisschen das Problem, dass ich auch das Gefühl hatte, ich gucke 2 Serien. Ich gucke einmal eine Dokumentarserie, die ich wirklich eindringlich fand, über die Corona-Pandemie in den Krankenhäusern, den Umgang mit den Angehörigen. Und das fand ich natürlich, waren es Bilder, die wir kennen, wenn Erkrankte in Schutzanzügen abgeholt werden, die Familien sich tränenreich verabschieden. Das hat mich schon mitgenommen, vielleicht in den ersten 2 Folgen. Ich hatte das Problem, dass ich zwischen der Sichtung selber nach London geflogen bin und dachte, ich muss mir meine Maske wirklich mit Gaffer festkleben, ob der Umstände, die ja wirklich katastrophal waren, weil die Leute in England gestorben sind, wie die Fliegen. Und das zeigt die Serie. Und das andere, diese politische Ebene, das konnte ich irgendwann nicht mehr ernst nehmen, weil das ein schlechtes Kasperle-Theater war und immer, immer schlechter wurde. Und Kenneth Branagh, du hast den Kleister im Gesicht angesprochen, Hendrik. Ich fand, er sah schon aus wie Johnson. Wenn man mir während dem Gucken zwei Fotos hingelegt hätte, einmal Branagh, einmal der echte, ich hätte wahrscheinlich auf den falschen getippt. Aber das war mir einfach in seiner Maskerade too much.
Also ich habe mir nochmal Boris Johnson Zitate angeguckt oder Ausschnitte und fand, also so seine ganze Attitüde hat Branagh wirklich genial hingekriegt. Aber er kann natürlich jetzt die Serie irgendwie nicht retten. Ich meine, man hätte ja gedacht, Michael Winterbottom hat irgendwie eine politische Haltung auch zu der Politik von Boris Johnson. Was ich interessant finde, dass er ja so die Chronologie der Ereignisse zeigt, auch ein bisschen die Chronologie des Versagens. Aber es ist ja alles andere als irgendwie eine Schuldzuweisung. Der Einzige, der schlecht wegkommt, ist der von dir erwähnte Cummings, Patrick. Aber Boris Johnson wird als so ein bisschen entrückt und aber nicht irgendwie schuldig an irgendwie einem politischen Versagen gezeigt. Das fand ich auch fast fahrlässig.
Aber da gibt es ja bei Johnson auch nochmal diese private Ebene, dass er Vater wird erneut und wir ihn ja zwischendurch eher nachts vollkommen überfordert mit dem Baby im Arm sehen, als bei irgendwelchen politischen Entscheidungen.
Und er bekommt Corona, darf man nicht vergessen.
Und er bekommt auch noch Corona. Ne? Also das ist irgendwie, da war so viel drin, das würde für 3 Serien reichen, die wir, glaube ich, alle nicht sehen wollen.
Ich würde eine Ehrenrettung versuchen, weil nach der Sichtung der Serie war für mich klar, das hat nicht funktioniert. Und dann begann so ein zweiter Prozess, weil ich dachte mir, es gab so Widerhaken und es ist die Darstellung von Boris Johnson durch Kenneth Branagh und Henrik, du hast ihn den Wallander-Darsteller genannt. Das ist so brillant, weil für mich ist Kenneth Branagh der Shakespeare-Darsteller.
Ja, natürlich ist er das. Ja.
Und da beginnt eine Ebene. Es gibt eine Idee hinter der Serie und das muss doch die Idee gewesen sein. Die Serie heißt This England, das ist ein Zitat aus Richard II. Von Shakespeare. Und Richard II., das ist ein Shakespeare-Stück, wo es genau um unsere heutige Politik geht, um das Misstrauen gegenüber gewählten Persönlichkeiten. Wer hat die Macht? Wer beansprucht die Macht? Also es gibt schon eine hochintelligente Reflexion über die Frage, wie korrumpierbar ist die Macht? Und das alles wird in die Figur von Boris Johnson gelegt, der ja auch so Albträume hat, die dann so fast schon Ingmar Bergkafte, schwarz-weiße Konfrontation mit den Frauen seines Lebens immer sind. Solche Todesgöttinnen, solche Erinnien, die bei ihm stehen und ihm dann immer sowas sagen. Das ist wie aus einem anderen Film, das stimmt schon. Und ich glaube, ich mag die Idee, so unverschämt sie ist, dass in Boris Johnson, der ein brutaler Populist ist, man versucht, eine Art von Richard der Zweite haftig, so ein Mann, der zerbricht an der Macht, dass sie ihn versuchen hinzustellen als jemand, der leidet am Leid Englands. Aber die Serie ist natürlich verlogen, weil er dafür beigetragen hat, dass dieses Land leidet. Aber versteht ihr, was ich meine? Es gibt in dieser Serie einen Anspruch, den würde ich jetzt nicht zu tief hängen.
Verlogen ist das richtige Stichwort. Ich würde es aber tatsächlich auf einer anderen Ebene sehen. Vielleicht ist das Geniale ja doch an dieser Serie, dass sie eigentlich genau dasselbe macht wie Boris Johnson selbst. Die Serie ist laut ohne Ende. Ja. Die Serie macht Versprechungen ohne Ende. Wenn man sich allein den offiziellen Trailer anschaut, dann erwartet man so ein bombastisches Werk. Und am Ende, was bleibt? Es verpufft, es ist heiße Luft und es ist nur eine Show. Und vielleicht ist das ja die gute Ebene einer
interessant.
Serie.
Interessant.
Ich versuche es euch aber auch gerade so ein bisschen schön zu reden.
Ja, aber schon, dass diese ganze Krisenmanagement-Geschichte total schlimm ist. Also in jeder Folge müssen irgendwelche alten Menschen, es ist natürlich berührend, aber es ist auch irgendwie so ein Leidensporno. Also
ja,
das wird
ist,
auch so ausgestellt.
Es ist ein totaler Leidensporno. Ja. Und das hat mich irgendwann auch gestört, dass ich es nach 2 Folgen verstanden habe und in der 6. Folge trotzdem wieder natürlich jemand stirbt, aber wieder dieses es ist immer das Gleiche.
Und es überrascht ja nicht, weil was ich meinte ist, wir wissen das ja alles. Oder es war ja, wir haben nichts dabei gelernt.
Ja, wir sehen ja auch die ganzen Diskussionen um die Corona-Maßnahmen und denke so, ja, aber das haben wir doch auch alles mitbekommen. Was ist jetzt der Überbau? Was ist irgendwie so das Extra, was wir sehen, was vielleicht ja auch eine Fiktion ermöglichen kann? Also sonst hätte man auch einen Dokumentarfilm machen können über die britische Corona-Politik oder so.
Es geht auch um das britische Gesundheitssystem, dachte ich mir im ersten Moment. Ne? Das NHS, was ja das große Argument der Brexiteers war, wenn wir endlich aus der Europäischen Union raus sind, können wir ein Gesundheitssystem auf die Beine stellen. Das ist das Beste der Welt. Und dann sind sie raus und dann kommt die Pandemie und wir sehen, es funktioniert nichts. Also vielleicht ist das auch ein Statement gewesen, aber ich gebe zu, da biege ich und drehe mich schon. Aber die Serie ist einfach auch ziemlich wuchtig produziert im ersten Moment. Es ist schwer, über sie einfach so hinwegzugehen.
Aber sie ist in Deutschland auch, glaube ich, bei uns komplett unter dem Radar gelaufen bisher.
So, wir haben aber jetzt viel über sie gesprochen und wir kommen zur Wertung.
I think the honourable lady's come to an end. Can we have the minister, please?
Ja, und wie immer gibt es die Wertung Top und Flop. Und dieses Mal habe ich bei Boris Johnson himself und im britischen Unterhaus gestöbert und mich am reichhaltigen Schatz dort bedient. So viel zur Einleitung. Jetzt kommen wir zur Wertung. Anna.
Flop.
Order, put it back. No, order.
Order. Henrik?
Auch ein Flop.
Order, put it back. No, order.
Patrick, hören wir es nochmal.
Also mit Reklamheft von Richard II. Neben der Serie wird da ein Schuh draus, aber trotzdem ein Flop.
Order, put it back. No, order.
So, jetzt werden wir natürlich nicht noch Boris Johnson hören, der Top war, denn auch bei mir ein Flop.
Order, put it back. No, order.
This England, bei uns zu sehen beim Streamingdienst Wow. Wir kommen zu einem Phänomen, das sich seit einiger Zeit massiv zeigt, nämlich den Sissi-Festspielen, also der Faszination an Elisabeth, der Kaiserin von Österreich-Ungarn. Innerhalb des letzten Jahres sind mehrere Filme, Serien und Bücher erschienen. Der Film Corsage von Marie Kreuzer, Karen Duves Roman Sissi, die Serie Sissi von RTL und nun eine weitere Serie bei Netflix. Sie heißt Die Kaiserin und Anna stellt sie vor.
Ja, du hast mir jetzt natürlich ein bisschen meine Anmoderation versaut. Ich stecke wirklich in einer Zeitschleife gefangen. Es ist ein Déjà-vu. Letztes Jahr die RTL Plus Serie, in der Franz auf Sissi losgelassen wurde. Yannick Schümann, eine sehr versexte Variante. Netflix versucht jetzt in diesem ganzen Bridgerton-Boom, den wir ja auch haben, mit aufzuspringen, mit Die Kaiserin und einem neuen Cast. Devrim Lingnau als Sissi, Philipp Froissant als Franz. 6 Folgen sind die sich auf das Kennenlernen und die ersten Monate für die neue Kaiserin Sissi auf Schloss Schönbrunn beschränken.
Ich habe etwas zu verkünden. Ich möchte eine junge Dame um ihre Hand bitten. Die Herzogin in Bayern. Elisabeth.
Nein. Ja, dieses Nein hier reingeworfen von der Schwester Helene, die, so behauptet es die Serie, so behaupten es die Filme. Und es ist wohl historisch gar nicht verbürgt, ja eigentlich Franz versprochen war, bis dann dieser Wildfang daherkam und Elisabeth zur Kaiserin wurde. Das Einleben auf dem Schloss, das ständige absichtliche Brechen mit der Etikette sehen wir. Und Lingnau spielt Sissi wirklich sehr wild, also so ein bisschen als Rebellin, die sich mit der Schwiegermutter genauso anlegt wie mit dem Mann, die Widerworte gibt, die immer wieder gegen das kaiserliche Protokoll verstößt. Ich finde, diese Serie, die ja die Kaiserin heißt, hat auch so eine charmante Doppelbödigkeit, denn für mich ist die eigentliche Kaiserin in dieser Serie die Mutter von Franz, Erzherzogin Sophie, die es nicht nur fabulös schafft, ihre eigenen Gefühle zu unterdrücken und den halben Hofstaat zu manipulieren und gegeneinander auszuspielen, sondern hier wirklich zu brillieren. Das ist die Figur, die mich am meisten fasziniert hat, weil sie eben diese Ambivalenz hat. Und was die Kaiserin dann auch hat, ist vor allem viel nackte Haut und Intrigen am Hof. Es ist wirklich ein abgespecktes Bridgerton auf Deutsch-Österreichisch und ich habe die große Vermutung, dass ihr, weil es wirklich Comfort Food ist, diese Serie abgrundtief gehasst habt und deswegen werde ich sie verteidigen.
Das sind haltlose Vorwürfe. Ja. Schauen wir
mal. Aber ein bisschen Recht hast du natürlich. Ja.
Ich weiß nicht, Henrik, du bist so rot angelaufen jetzt.
Bin ich? Das liegt eher hier, glaube ich, am Klima im Studio. Also ich habe ja mal gelernt, man soll immer erstmal was Gutes sagen, ne? Was kritisiert. Also was hier ganz gut funktioniert hat, ist mal Neues mit Alpen zu verbinden, ne? Diesen Spagat hinzubekommen, so das beliebte Genre-Kostümfilm mit einer etwas neuartigeren Form der Erzählung zu verknüpfen, eine modernere Ansprache vielleicht zu finden, vielleicht sagen wir mal so. Ansonsten gibt es eine klitzekleinigkeit, die meiner Meinung nach einfach fehlt bei Die Kaiserin und das ist verdammt nochmal die Story. Also es ist für mich, die Serie verliert sich einfach darin zu zeigen, wie anders diese Sissi ist, wie woke sie ist, wie volksnah sie ist, aber liefert mir überhaupt gar keinen Grund, eigentlich ihr zu folgen und ihre Konflikte sind lächerlich und die teilweise ja auch erfundenen historischen Konflikte haben mich wirklich überhaupt nicht bekommen. Also Anna, du hast recht.
Danke.
Ich habe verstanden, dass du gesagt hast, Neues mit Alpen zu verbinden, weil passt ungefähr auf. Ist das hier, also kein gutes Haar an dieser Serie zu lassen, weil ich meine, es ist einfach langweilig. Fangen wir doch damit an. Ich finde auch nicht, dass man das so machen kann, weil wenn du dich so einem Mythos wie der Sissi näherst, und mittlerweile geht es ja eher um den Mythos als um die reale Sissi, ne? Alle fantasieren sich was dabei herum. Und ich finde, du hast ja auch im Serienkosmos jetzt gar nicht diese Sissi-Serien, sondern du hast eine Dickinson auf Apple Plus, über die wir ja hier schon gesprochen haben, wo eine historische Figur extrem intelligent modernisiert wird, ohne dass ihre realen Umstände, ihre Lebensumstände irgendwie falsifiziert werden. Sie sind so, wie sie waren. Auf der anderen Seite eine meiner Lieblingsserien, The Great, wo es auch um das Treiben am Hofe von Katharina der Großen geht. Da geht es eher um die Frage, wie können wir Kostümfilme satirisieren. Also das ist auch sehr komplex, kompliziert. Und ich finde, dass diese Serie Sissy jetzt von Netflix absolut keinen Anspruch hat. An den Stoff, an die Figuren, an den Zuschauer. Es ist einfach stinkelangweilig. Es sind Dialoge aus Sperrholz. Also kaum öffnete eine Figur den Mund, wollte ich den Ton ausschalten. Ich habe mich wirklich tierisch gelangweilt in dieser Serie.
Weil du sagtest, Mythos Sissy und inzwischen gibt es nur noch den Mythos. Ich finde, dass andere, also zum Beispiel der Film von Marie Kreutzer, ja durchaus was anderes schafft. Also Marie Kreutzer hat ja sehr stark recherchiert, denn es gibt ja sehr viele Aufzeichnungen und dass Marie Kreutzer in ihrem Film ja sehr stark das Verhältnis von Elisabeth zu ihren Hofdamen zum Beispiel in Szene setzt. Dieses Schönheitsideal, was sie mit großer Selbstkasteiung versucht hat zu erfüllen. All das interessiert ja irgendwie die Kaiserin, die Serie jetzt gar nicht. Ne? Sie versuchen ja verzweifelt, Sissy als eine moderne Frau, die das Individuum über alles stellt und sich versucht, von diesem Hofstaat zu lösen, zu zeigen. Und dann fragt man sich ja, wozu wird diese arme Sissy eigentlich überall, wozu muss sie überall herhalten? Ne? Sie wird eigentlich mehr benutzt für irgendwas, was mehr heutig ist, als in der Vergangenheit liegt. Ja. Und mich hat es irgendwie echt gestört, diese Partys, die gefeiert werden, die mehr nach Babylon Berlin aussehen als nach 19. Jahrhundert.
Ja, so ein bisschen, also Marie Antoinette von Sofia Coppola hatte ja auch diesen Drive, nur da hatte sie irgendwie den Mut, zumindest ihrer Marie Antoinette Sneakers anzuziehen. Also, dass man so sehr stark mit Anachronismen arbeitet, was man, glaube ich, muss. Hier habe ich wirklich einen Kostümfilm. Bridgerton, es hat Anna schon zu Recht gesagt, ist, glaube ich, ein guter Bezugspunkt. Und wenn es Sissy wäre, die für mich in dieser Serie eigentlich nur eine depressive Frau ist, und ich glaube, das ist auch eine Serie über die Depression dieser Figur ist, was mich auch befremdet, aber egal. Alle anderen Nebenfiguren, bis auf die Mutter, da gebe ich dir recht, von Franz, sind langweilig. Also der Bruder von Franz ist wie aus einem anderen Film. Das ist so eine Soap-Opera-Konstellation, ne? Also wer schläft mit wem?
Das ist ja das deutsch-österreichische Bridgerton. Sieht halt nicht so geil aus, weil das Kostümbudget kleiner war. Ja. Aber Netflix funktioniert nach Algorithmen. Bridgerton war ein Erfolg. Ich würde jetzt auch der jungen Zielgruppe, die diese Serie ja hat, auch durch diese junge Besetzung, tatsächlich unterstellen, dass sie die Filme überhaupt nicht kennt. Dass die Sissy das erste Mal gehört haben, als sie letztes Jahr auf RTL Plus und jetzt nochmal auf Netflix das gucken können. Aus einer anderen Perspektive, was beide Serien haben, was auch Bridgerton hat, ist diese nackte Haut, die dann auf einmal neu ist. Und da natürlich so ein Stück weit dieser nicht existente Mythos für die Zielgruppe aufgearbeitet und verjüngt wird.
Aber ich glaube, wir müssen uns gar keine Gedanken darum machen, wer warum was entschieden hat bei dieser Serie, weil ich glaube nämlich auch, das ist eine Excel-Tabellen-Serie. Also die ist bei Netflix wirklich aus dem Computer gekommen. So etwas brauchen wir jetzt. Und ich habe eine Theorie. Ich glaube, dass das eine Produktion ist für eine neue, von Netflix erkannte Spezies Zuschauer, nämlich die, die während des Schauens noch etwas anderes tun. Deswegen erscheint sie uns so langweilig, weil niemand, der mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit diese Serie guckt, hat doch Interesse, dann weiterzugucken. Das gab es früher schon mal, dieses Genre, das hieß dann Großstadtrevier. Das wurde auch schon so produziert, dass man dabei noch Haushalt machen kann.
Ja, aber, Seifenoper. Ja, natürlich, aber das will sie ja auch sein. Und es ist ja mit dem Cliffhanger der ersten Staffel, es kann ja nichts anderes passieren. Also ich werde euch dann natürlich alle in einen Raum sperren und euch zwingen, die zweite Staffel zu gucken.
Ohne Smartphone.
Niemals.
Und ohne Bügelbrett.
Ja. Niemals, das ist Folter.
Dass wir fordern, dass es irgendwie einem historischen Anspruch gerecht wird, ist überhaupt an der Sache vorbei eigentlich, nach deiner
Logik. Habt ihr
diesen
Hofverrat mitbekommen? Da ist ja noch ein Thriller im Hintergrund. Dann endet diese Serie und denkst du, was? Mhm. Es gibt einen Staatsstreich, aber leicht und wahrscheinlich, keiner weiß
es. Vielleicht auch nicht.
Ich dachte, eine andere Serie ist eingebrochen in den Plot und dann dachte, was ist denn hier los?
Du wirst es rausfinden in Staffel 2.
Nein, nicht in diesem Leben.
So, erstmal werten wir die erste Staffel, die Kaiserin. Ich habe so eine Ahnung, wie die Wertung aussehen kann. Wir fangen mal mit Henrik an.
Ja, ich würde sagen, ist ein Flop, ne?
Order! 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 The honorable gentleman will resume his seat immediately! Immediately! Immediately!
Also auch das eine Stimme aus dem britischen Unterhaus. Anna.
Ich will endlich mal den Top hören, aus Prinzip.
Hasta la vista, baby.
Also ich habe für jede Runde eine andere Wertung rausgesucht, weil ich mich nicht entscheiden konnte. So, Patrick, wollen wir zusammenwerten?
Anna nannte es Comfort Food, für mich ist es Fast Food und Fast Food ist ungesund, auch in Form von Serien, deshalb Flop.
Und ich schließe mich dem an.
Order, 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 order!
Die Kaiserin zu sehen bei Netflix. Mit der dritten Serie bewegen wir uns ins Reich der Comedy. Hex heißt die Serie und Patrick stellt sie vor.
Genau, hinter Hex stehen die wichtigsten Produzentinnen und Produzenten der amerikanischen TV-Comedy, Macher von unter anderem The Office, Parks and Recreation, Broad City, jetzt nur um drei zu nennen. Und sie war auch eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Serie, die für den neuen Streaming-Dienst HBO Max in Auftrag gegeben worden ist. Und worum geht es? Wir lernen Deborah Vance kennen, eine legendäre, in die Jahre gekommene Comedy-Diva, die als Frau diese männerdominierte Comedy-Szene in den USA immer herausgefordert hat. Doch jetzt tritt sie nur noch in einem Casino auf in Las Vegas mit immer den gleichen Gags. Und irgendwann sagt ihr das Casino, hör mal, such dir mal was anderes. Wir brauchen auch etwas anderes. Und um diesen Bedeutungsverlust zu kompensieren, bekommt sie eine junge Autorin an die Seite gesetzt, Ava. Millennial, bisexuell, depressiv, die eigentlich auch keinen Bock hat, in Las Vegas zu sein und schon gar nicht auf diese alte Schabracke, die irgendwie ihren Humor nicht teilt. Und deshalb endet die erste Begegnung der beiden Frauen ziemlich desaströs.
Sie sollten jetzt besser gehen.
Ja,
kann ich Sie zur Tür bringen? Oder nehmen Sie lieber den Schornstein?
Oh nein, ich finde alleine raus. Übrigens echt cool, dass man Sie in einem miefigen Kaffeehaus wohnen lässt.
Oh, räumen Sie in so einem die Tische ab, das würde besser passen.
Ja, da stimme ich sogar zu, Sie arrogantes Monster. Lieber wische ich Krümelberge und Kaffeeflecken weg, als hier zu arbeiten. Ich meine, Scheiße, was soll das? 50 Quasten auf einer Couch? Selbst Liberace fand das ein bisschen übertrieben.
Oh nein, da irren Sie sich. Er fand's toll. Er hat mal Poppers auf dieser Couch genommen.
Cool. Freut mich, dass sich Liberacis Arschloch in Ihrem Haus locker gemacht hat. Am besten hätten Sie auch was genommen, dann wäre vielleicht der Stock rausgerutscht, der an Ihrem steckt.
Ja, auf Deutsch nicht ganz so lustig, lustigerweise, wie auf Englisch meines Erachtens nach, aber in Hex geht es, während sich diese zwei Frauen dann doch langsam annähern und Ava die Rolle der ja auch jüngeren Tochter irgendwie annimmt, von Deborah an. Es geht darum, wie viele Glasdecken Frauen in dieser Entertainment-Industrie dann doch immer wieder durchbrechen müssen. Die Legende ist ja, es gibt nur eine Glasdecke, aber wir sehen, es gibt sehr viele und mit dem Alter werden es meines Erachtens nach immer mehr. Das ist eine wunderbar toll, genau beobachtete Serie, auch über die Mechanismen der Entertainment-Industrie. Und auch deshalb wurde diese Serie zu Recht mit vielen Emmys ausgezeichnet und dem Golden Globe. Die Magie, wie gesagt, in der deutschen Übersetzung geht ein bisschen flöten, aber meiner Meinung nach ist das echt eine wunderbar gelungene Comedy-Serie aus den USA.
Ging mir auch so. Ich finde, das ist eine der Serien, bei der ich das Gefühl hatte, es sind nicht nur Figuren, es sind Menschen, die mir ans Herz wachsen im Laufe dieser Folgen. Und gerade finde ich diese Dynamik zwischen den beiden, die ja nicht irgendwie sich schnell entwickelt, ist eher im Zickzack hin und her und dann stoßen sie sich wieder ab und man merkt so, wie sie Schwierigkeiten haben, irgendwie eine Beziehung zu entwickeln. Diese Arroganz der hippen Los Angeles Frau, die da kommt und erstmal Las Vegas doof findet und dann aber sich doch da annähert. Also ich finde, das ist einfach ganz, ganz wunderbar gearbeitet. Ich finde die Nebenfiguren toll und ich finde auch Las Vegas toll, weil man ja auch hinter dieses glitzy Las Vegas Casino-Leben schaut, in dieses trostlose Zimmer in dem Casino, in dem Ava wohnt.
Ich glaube, wir können nicht anders, als hier in eine gemeinsame Lobeshymne einzusehen. Ich bin auf Hendrik gespannt, ob der schon in den Keller gegangen ist zum Lachen.
Wir sind uns zu einig.
Wir sind uns, glaube ich, tatsächlich, ich habe mich auch sofort verliebt. Ich habe den großen Fehler gemacht, die erste Folge auf Deutsch zu sehen. Tut es einfach nicht. Das ist die Hölle. Ich finde auch diesen Generationenkonflikt ganz toll, der da ja auch aufkommt. Es ist ja eigentlich eine Workplace-Comedy. Hm. Und wir besprechen sehr oft, ist mir dann auch aufgefallen, Workplace-Comedies. Aber wie dieser Generationenkonflikt hier ausgearbeitet ist, auch in den Dialogen, auch wenn mir das irgendwie von den, am Ende so ein bisschen zu redundant war, weil es immer das gleiche Problem war, dass sie ihr irgendeine Sprachnachricht geschickt hat und die alte Frau nicht weiß, wie sie ein Smartphone bedient und das einfach alles nicht abhört. Aber ich fand das so auf den Punkt und aber trotzdem auch mit so viel Würde gespielt. Obwohl es ja von beiden eigentlich so ein bisschen ein würdeloses Dahinsiechen ist. Und dann aber auch dieses, was es heißt, sich als Frau überhaupt einen Namen zu machen. Was diese Serie alles in diesen 10 Folgen waren es, glaube ich, die alles ausdiskutiert, sodass ich, anders als ihr bei Die Kaiserin, freiwillig sehr gerne mit der zweiten Staffel weitermache.
Jetzt kommt's.
Jetzt seid ihr gespannt, ne?
Jetzt kommt die Guillotine des Humors. Henrik.
Ich finde es interessant, dass die Serie als Comedy gelabelt ist, weil eigentlich ist es für mich eine Dramedy, weil es enthält sehr viele dramatische Elemente. Und es geht zwar um Komik und es geht um Gags und es geht um Comedy, aber es ist keine reine Comedy für mich. Das erstmal vorweg. Insgesamt habe ich es genauso gern geschaut wie ihr. Könnt alle erleichtert durchatmen.
Ja, klingt trotzdem so, als würde da jetzt noch ein Aber kommen.
Nee, eigentlich kommt kein Aber. Also eigentlich kommt kein Aber. Aber. Also ich finde, man darf sich tatsächlich nicht, wie ich schon gesagt habe, auf die Gags berufen in dieser Serie. Es ist kein Gag-Feuerwerk.
Es ist keine Sitcom.
Es ist keine Sitcom. Am stärksten ist die Serie, wenn die beiden sich miteinander auseinandersetzen müssen. Ich finde auch die Annäherung der beiden aneinander über die Folgen ist sehr gut inszeniert. Ja, also.
Ich habe ein Aber. Solche Schocken. Ich habe eine Sache, die mir absolut nicht gefallen hat in der Serie, in dieser ersten Staffel der Serie. Es gibt eine Nebenfigur, die viel zu viel Platz bekommt, die auch nicht in diese Serie gehört. Das ist Deborahs afroamerikanischer Manager, der ihr quasi QVC-Imperium managt. Dieses Leiden und Schicksal dieser Figur kommt aus einer ganz anderen Serie. Ich finde, das fügt sich auch nicht in die Tonalität ein. Ich verstehe auch gar nicht, wenn man schon mal eine Serie hat, wo es auf so vielen spannenden Ebenen um Frauenschicksale geht, in diesem Friedhof, wie Susanne gesagt hat, der Entertainment-Industrie, das Las Vegas nun mal ist, warum man sich dann auf so ein Gleis setzt und das Leiden eines in dem Fall schwulen Mannes nochmal rausarbeitet. Ich finde, das passt nicht hin, vor allem, weil Deborah hat ja eine Tochter. Die Beziehung zur Mutter-Tochter ist auch so spannend und so gut gezeichnet, das reicht für die Serie. Ich finde, dass die Serie sich dann irgendwie ja, weit weg entfernt. Ich finde so einen Fokus und da sind die spannenden
Sie brauchten, glaube ich, nochmal einen beruflichen Reibungspunkt. Also quasi, dass sie das auch über Dreieck spielen können. Und da funktioniert die Tochter nicht, weil die Tochter ja, sie hat zwar eine finanzielle Abhängigkeit zur Mutter, aber ja. Sie haben keine beruflichen Berührungspunkte. Mich hat die Figur überhaupt nicht gestört. Ich fand das eher nochmal ein Stück Richtung Diversity, also Diversität, diese Figur zu haben. Und ja, genau. weil Ava ja auch bisexuell ist, ja. dass das einfach das
Aber du meinst Diversity im Sinne von Katalog, dass da jemand bei der Drehbuchentwicklung sitzt und sagt so, aber, da fehlt noch was, weil ich finde dramaturgisch.
Es ist fies,
ich kann es nicht nachweisen, aber es ist schwierig beim Sehen. Es kommt halt wie irgendjemand plötzlich zur Tür rein, der passt einfach nicht in die Party.
Naja, aber es dekliniert nochmal so ein bisschen auf anderer Ebene diese Machtkämpfe durch, die Deborah bei ihrer Arbeit gerne ausspielt. Insofern hat mich das gar nicht gestört. Also ich fand noch eine andere Sache interessant, dass das ja auch so eine Untersuchung der Comedy von sich selber ist. Diese Divenhaftigkeit, die Ich-Bezogenheit, das Austragen eigener Neurosen. Und ich habe interessanterweise gelesen, dass es jetzt klar viele Millennials gibt, die selber Comedy schreiben. Und das, wo jetzt inzwischen schon so ein kleines eigenes Genre geworden ist, dass die häufig ihr Leiden am Leben hinterfragen in Comedies. Also wo es gab eine Live-Comedy-Performance Nanette 2017 und seitdem findet man das immer wieder. Und es ist, glaube ich, unglaublich schwer, das gut zu machen. Und es ist eine dieser Serien, die das auf sehr brillante Art und Weise schafft.
Genau, gleichzeitig wie die Dekonstruktion von Humor, ne? Also dieses Darstellen, also es wird ja sehr oft auf der theoretischen Ebene gesprochen bei den beiden und das hört sich wahnsinnig langweilig an, wenn man das erzählt, ne? Dass halt hier über Comedy gesprochen wird in einer Comedy, aber das funktioniert tatsächlich auch sehr gut, dass Gags erklärt werden, dass die beiden sich darüber streiten, wie ein Gag funktioniert und da kommt ja auch das vor, was du gerade sagtest, Susanne, also dass es so einen Streit gibt zwischen, macht man One-Liner oder braucht ein Gag halt einen Aufbau und das ist so oft schon schiefgegangen, ne? In anderen Serien über Comedy und das funktioniert hier tatsächlich sehr gut.
Was auch, glaube ich, nochmal wichtig ist, dass ja beide auch ihr Verhalten reflektieren, also vor allem Deborah Rance reflektiert ihr Verhalten, sie reflektiert ihre Karriere und stellt ja auch Dinge in Frage und hat eben auch diesen Mut, Dinge zu verändern, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist für den Konflikt zwischen den beiden.
Ja, definitiv. Also da, ich finde es, wie gesagt, es ist auch ein Blick in diese Industrie, ja, auch in dieses Milieu des Comedy-Writings, was es in Deutschland in der Form, in der professionalisierten Form gar nicht gibt. Und was ich spannend finde, ist es wieder eine Serie aus Amerika. Wir hatten bei Loot darüber gesprochen, wo es darum geht, Geld, Reichtum, ökonomische Verhältnisse in solchen Berufen, weil Deborah ist natürlich rich und Ava kann sich nicht mal einen Café Latte in L.A. leisten, weil er irgendwie $22 kostet. Und da ist die Serie auch sehr präzise, fast schon dokumentarisch genau.
So, wir kommen wieder zur Wertung und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir kollektiv werten können, oder?
Ja.
Ja? Unbedingt.
Ja? Also, viermal top.
Order, the Prime Minister.
What a good idea.
Also, Hacks in Deutschland ist die erste Staffel jetzt verfügbar bei RTL+. Wir kommen zur vierten Serie, The Old Man, die basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry, läuft bei Disney+ und ich stelle sie vor. Der Star der Serie ist Jeff Bridges. Der ist mittlerweile 72 Jahre alt und das ist wichtig, denn der ehemalige Dude aus The Big Lebowski ist eindeutig älter geworden. Er spielt in dieser Serie Dan Chase, einen Witwer, der ein einsames Leben führt mit zwei Hunden als Gefährten, einer besorgten Tochter am anderen Ende des Telefons und einer Menge Medikamente neben dem Bett. Aber der Schein trügt, denn das ist kein gewöhnlicher Rentner. Es stellt sich heraus, Dan Chase war bei der CIA, war in den 80er Jahren in Afghanistan im Einsatz und hat dort unter anderem einen afghanischen Rebellen unterstützt.
In Afghanistan während der Invasion der Sowjets nannte man ihn die Bestie, die alles
auffrisst.
Und die Bestie hat es geschafft, sowohl den Rebellen als auch die amerikanische Regierung gegen sich aufzubringen, musste untertauchen und nun, 30 Jahre später, fliegt alles wieder auf und alle Seiten sind hinter ihm her. Für Jeff Bridges war es die erste Hauptrolle in einer Serie und ich finde, er macht seine Arbeit großartig. Kaum zu glauben ist, dass er den zweiten Teil der Serie gedreht hat, nachdem er dem Tod quasi von der Schippe gesprungen war. 2020 wurde bei ihm Lymphdrüsenkrebs festgestellt und obendrauf bekam er dann noch Corona. Es war ein Wunder, dass er überlebt hat und die Showrunner Jonathan Steinberg und Robert Levine haben die Serie daraufhin angepasst und um 3 Episoden kürzer gemacht. Trotzdem muss ich sagen, wäre für mich etwas weniger mehr gewesen. Es gibt zu viele Plots, zu viele Rückblenden, zu viele Unterhaltungen, die zu viel erklären. Für mich ist The Old Man eigentlich da am spannendsten, wenn es um die Widersprüche von Alter und Action geht und Dan Chase mit den Grenzen seiner Männlichkeit konfrontiert wird. Aber davon gibt's leider nicht genug. Wie ging's euch?
Also ich finde, man merkt dieser Serie extrem an, dass sie gekürzt wurde, weil sie sich unglaublich viel Zeit lässt in der Exposition und dann am Ende Plottwist nach Plottwist kommt und persönliche Beziehungen enthüllt werden und weiterentwickelt werden, die ich hab so nicht kommen sehen. Jeff Bridges tritt hier natürlich in große Fußstapfen und macht jetzt aus dem geriatrischen Actionkino, das ja eigentlich bisher Liam Neeson vorbehalten war, auch das geriatrische Serienkino. Ich als großer Jeff Bridges-Fan habe sehr gerne ihm dabei zugesehen, auch wenn ich am Ende das alles so ein bisschen zu viel des Guten fand.
Ja, in der Tat. Also Jeff Bridges ist einfach unschlagbar. Also gehört zu so einer Garde US-Schauspieler, den du halt irgendwie jedes Drehbuch hinlegen kannst und man schaut es einfach gerne an. So, aber es ist auch ziemlich billig. Das ist dann irgendwann auch alles. Und ich finde, diese Serie ist eigentlich eine Mogelpackung. Sie sieht verdammt gut aus. Die Schauspieler sehen gut aus. Es ist gut gedreht. Aber eigentlich, wenn man es dann geschaut hat, ist gar nicht so viel drin, was man eigentlich vorher dachte, was drin ist. Es wird sehr viel Bohai gemacht um eine Story, die so tut, als sei sie sehr verquer und sei sehr Agenten-Thriller-mäßig. Aber am Ende ist die Story das eigentlich, gibt sie es nicht wirklich her. Ich habe mich sehr gelangweilt bei diesen Rückblicken, die eingestreut werden. Und die Twists, die ihr schon angesprochen habt, die fand ich dann überhaupt nicht mehr überraschend. Also es hat mich am Ende doch sehr enttäuscht und ich finde, es gab ein Potenzial, was einfach nicht ausgeschöpft wurde.
Ja, das stimmt schon. Also die erste Folge von The Old Man ist fast ein perfekter Film an sich. Es gibt eine Szene, wo Bridges gegen 2 Agenten kämpft und das wird nur beleuchtet durch 2 Autoscheinwerfer. Es ist auch in so einer archaischen Gewalt, die sich dieser Anton phänomenal gedreht. Es ist fast nur dunkel. Es wird eigentlich sehr wenig gesprochen in dieser ersten Folge und ich dachte mir, wow. Ich würde auch sagen, der größte Fehler an dieser Serie sind die Rückblenden. Also die dann visualisieren die Geschichte dieser Figuren in Afghanistan, Warlords, bla bla bla. Und es wird auch mit sehr schlechten Schauspielern, also jungen Jeff Bridges etc. sind sehr schlecht besetzt, sehr peinlich. Und das sind reine Erklärstücke. Die sind doch aber schon längst in diesem Drama da. Denn ich finde, was diese Serie dann doch ganz interessant macht, ist, dass es doch immer diese, ja fast schon so eine mythische Erzählung gibt von 2 Brüdern, die dann zueinander kommen, obwohl sie auf unterschiedlichen Seiten kämpfen. Der Vater, der die beiden Söhne quasi verliert. Das fand ich sehr spannend. Und das, was Susanne erwähnt hat, das stimmt, es gibt Dialoge, die eigentlich diese Monologdialoge sind, wo man miteinander redet, aber eine Figur redet immer etwas länger mit sich selbst. Es gibt Serien, wo mir das tierisch auf den Sack geht.
Eigentlich mehr so Tatort oder deutsches Drehbuch, Handwerk.
Aber hier sind einige von diesen Monologen ganz gut geschrieben. Wie gesagt, in den ersten 3 Episoden, wo sich alles so aufbaut und du denkst so, wow, wie archaisch wird das dann werden?
Ja, aber dann geht's halt zack, zack, zack
vorbei.
Exakt,
ja, und dagegen kann ich nichts sagen. Es ist auch schlimm, dass diese Serie eine zweite Staffel ankündigt, die ich absolut nicht brauche.
Ich stimme dir total zu. Die erste Episode ist total brillant. Da ist ja diese Konfrontation von einem Bild, einem älteren Mann, einem Rentner und man weiß eigentlich gar nicht genau so, was hat der für eine Geschichte und dieses in der Schwebe lassen, das macht die Spannung aus und ab Episode, ich weiß nicht, 2,5 wird einem halt wirklich alles erklärt und das ist schade.
Er hat ja diese Tochter, mit der er nur übers Telefon kommuniziert, eigentlich auch was für eine schöne indirekte Art von, also da ist jemand, der hat eine Tochter, diese Tochter ist irgendwie weg, nicht da, aber er beichtet ihr immer wieder, ne? Und er muss fliehen. Da ist, wie gesagt, da sind irgendwie 2 Serien, vielleicht sogar 3 Serien in einem. Also spätestens, wenn dann die Schauplätze nach Europa oder in dem Fall ist es ja Ägypten, Tunesien?
Marokko. Soll es sein, aber sie mussten dann irgendwo anders drehen, weil auch das nicht ging, weil Corona auch noch kam. Also diese Serie wurde auch ein bisschen gebeutelt, muss man sagen, ne, durch Corona und die Krankheit von Jeff Bridges.
Aber sie ist wirklich gut besetzt eigentlich. Auch Amy Brennan spielt, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Ja, genau. In den ersten drei Episoden hatte ich so das Gefühl, endlich, also eine Serie für Erwachsene. Also wo Erwachsene, da ist Leben mit dran, da ist Erfahrung, da sind Sünden, Fehler, alles ist da. Und das, die Serien beginnen ja immer mit so einem leicht vergilbten, antiken Bild von zwei Hunden, die so das Motto der Serie vorgeben. Und in dieser antiken, archaischen Kraft hätte ich mir diese Serie wirklich gewünscht. Aber vielleicht gibt das der Roman nicht mal her, ich weiß es nicht. Ne?
Ich finde es gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, als Gesamteindruck blieb bei mir eben dieses, boah, es wird wahnsinnig viel erklärt. Und ich finde es aber gut, dass wir nochmal betonen, dass die ersten drei Episoden interessant und gut sind.
Ja, ja, das macht es natürlich noch trauriger eigentlich. Ne? Und wir können hier, glaube ich, ganz klar feststellen, dass es ein Fehler im Drehbuch ist und vielleicht bei den Dialogen, aber auch insgesamt irgendwie bei der Storyentwicklung. Wenn man sich überlegt, dass das eigentlich 10 Folgen hätten sein sollen und dass das schon die Essenz ist jetzt zusammengekürzt auf 7 Folgen, das finde ich schon irgendwie wirklich traurig. Also da habe ich wirklich, wirklich mehr erwartet. Da merkt man dann schon, da trägt dann ein guter Cast auch nicht bis zum Schluss durch. Ne? Das ist einfach so.
Man muss auch sagen, sie haben wohl das ganze Konzept auch nochmal geändert, nachdem Jeff Bridges krank wurde. Also sie haben ganz viele Action-Szenen rausgenommen, weil er teilweise beim Drehen, nachdem er einigermaßen wieder genesen war, noch nicht mal richtig stehen konnte. Also wir wissen nicht, wie die Serie ausgesehen hätte, hätte sie 10 Folgen gehabt und wäre nicht in Corona gekommen und Jeff Bridges wäre krank gewesen. So, wir kommen zur Wertung noch einmal. Gehen wir der Reihe nach rum?
Du guckst mich so an. Ich habe ein großes Herz. Ich habe ein großes Herz für Jeff Bridges und ich sage einfach, für mich ist es ein Top, die ersten drei Folgen. Ich kann es nicht halbieren, aber wir teilen uns einfach auf. Ich sage Top.
I loved it. Peppa Pig World is very much my kind of place.
Boris Johnson, da ist er nochmal. So, Hendrik.
Ich habe auch ein großes Herz für Jeff Bridges, aber ich kann nicht anders, das ist ein Flop.
Order, I'm perfectly capable of handling this matter with alacrity and I shall do so. If that order...
Man merkt, also im britischen Unterhaus wird sehr viel Order verlangt.
Die haben viel mehr Vokabeln als die Amerikaner, die Briten. Ja, ich sage absurderweise top, weil ich habe mich viel weniger gelangweilt, als ich gedacht habe. Und es ist mehr Fleisch am Knochen als vielleicht Knochen.
I loved it. Peppa Pig World is very much my kind of place.
Ich fand es interessant. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass zwei Tops bei rauskommen. Für die Symmetrie, Flop.
Order, I'm perfectly capable of handling this matter with alacrity and I shall do so. If that order.
So, Order und The Old Man, das fehlt noch zu sehen auf Disney+. Und beim Serienquartett dürfen wir natürlich auch unsere kleinen Abschlusstipps nicht verpassen oder die dürfen nicht fehlen, was wir sonst gerade noch gucken wollen, was uns interessiert. Der Reihe nach. Patrick?
Ich habe mich mal fremdbestimmen lassen. Ich habe mir samstags manchmal eine Ablaufredakteurin, Katharina, die mir seit Wochen in den Ohren liegt. Guck dir The Outlaws an, es ist großartig. Ja, deshalb empfehle ich The Outlaws von Stephen Merchant auf Amazon Prime. Eine Serie über britische Häftlinge, die Dienst leisten müssen an der Gemeinschaft und dann einen Koffer voller Geld finden. Herausragend besetzt, eine BBC-Produktion, wirklich hervorragend. The Outlaws.
Ich habe vor kurzem alte Freunde wieder entdeckt, nämlich hier in Deutschland bei Wow, It's Always Sunny in Philadelphia. Mittlerweile in der wahnsinnigen 15. Staffel ist weiterhin ein Comedy-Meisterwerk des Senders FX und einfach, wie es heißt, Seinfeld on Crack, eine der besten Serien überhaupt.
Anna?
Ja, ich bin sehr froh. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Patrick meine Serie empfiehlt, weil sie eigentlich prädestiniert ist für ihn. Es geht nicht ums Kochen und ums Essen. Aha. Auf Disney+, die Serie The Bear.
War auf Platz 2.
Ah, gut für mich. Eine Serie, ich bin noch nicht ganz durch, aber ich werde direkt zurückeilen und weitergucken. Eine Serie über einen Sternekoch, der den runtergewirtschafteten Sandwichladen seines Bruders übernimmt, der sich das Leben genommen hat. Und ich habe noch nie in einer fiktiven Serie so Essen zubereiten sehen wie hier. Also eine Serie, die man bitte nicht hungrig gucken sollte oder mit leerem Kühlschrank, weil das hätte fatale Folgen.
Also ich gucke gerade die 3. Staffel von Atlanta bei Disney+. Die 4. kommt dann im Dezember hinterher. In den USA wirklich ein Klassiker. Hier, glaube ich, immer so ein bisschen untergegangen. Eine Serie über einen Studienabbrecher, der als Manager die Rap-Karriere seines Cousins fördert. Eine Dramedy von Donald Glover, der selber auch Rapper ist, unter dem Namen Childish Gambino. Eine Serie über Underground-Hip-Hop und vor allem eine Liebeserklärung Glovers an seiner Heimatstadt Atlanta. Lustig dazu noch, also großartig, finde ich. Das war dann auch das Serienquartett. Vielen Dank an euch drei, an Anna Wollner, Hendrik Evert und Patrick Wilinski.
Sehr gerne.
Danke.
Ich bin Susanne Burg. Tschüss.